In den letzten Jahren, so ging es mir jedenfalls, taucht ein Begriff immer häufiger auf, wenn es um Beziehungen bzw. Beendigungen von Beziehungen geht, und zwar der Begriff des Narzissten. Manchmal vielleicht ein bisschen voreilig hervorgeholt, aber ich bin sehr froh, heute die Marion Götze hier im Studio zu haben, die in einer solchen Beziehung war und eigentlich sehr dankbar dafür ist. Dankbar für Schmerzen? Wir werden sehen. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Marion, du hast mir damals im Vorfeld mal ein paar Bilder geschickt von dir, sozusagen vorher, nachher. Und wenn ich dich jetzt auch so sehe, könnte ich mir das erstmal gar nicht vorstellen, ja, dass du mal anders ausgesehen hast, so wie auf den Fotos. Narzissmus ist natürlich ein weites Feld, wie gesagt, wird auch ein bisschen inflationär gebraucht. Und mein Gefühl ist, eher um Schuldzuweisungen zu machen und sich ganz im Opfer zu halten. Aber genau darum geht es ja in deiner Erkenntnis. Fang doch einfach an, wann hast du gespürt, dass diese Beziehung, du nennst ja im Untertitel auch toxische Beziehung, also toxisch heißt giftig, ja, die Dosis macht das Gift. Wann hast du gemerkt, hier stimmt was nicht, das, wie der andere mit mir umgeht, das will ich nicht mehr? Und wahrscheinlich ist das schon wieder ein sehr weiter Schritt.
Ja, wann habe ich das gemerkt? Also man kann schon sagen, zu spät. Viel zu spät.
Um ohne Leiden rauszukommen.
Ja, also man entkommt einer narzisstischen oder toxischen Beziehung nur mit Leiden. Mhm. Wenn man diese Beziehung beendet hat, wenn man sich räumlich getrennt hat, bedeutet es noch nicht, dass man sich auch emotional trennen kann. Das ist der nächste Schritt. Mhm. Weil diese Menschen, diese Narzissten, die ich nicht verurteile, im Gegenteil, wissen ganz gewisse Knöpfe zu drücken. Und wenn man emotional schon so angeschlagen ist, dass man seine eigene Persönlichkeit verloren hat, ist es ein leichtes, ein Fingerschnipp für den anderen, ich drücke mal diesen Punkt. Und im Grunde genommen sehnt sich jeder Mensch nach Liebe, Geborgenheit, Zuwendung, Anerkennung, Aufmerksamkeit, dieses Gesehenwerden. Nicht nur angeschaut werden, sondern ich sehe dich.
Ich kenne den Unterschied, ja.
Und das suchen wir. Mhm. Und wir haben es aus der Kindheit nicht bekommen. Und wenn man dann so einem Menschen begegnet, hat man das Gefühl, das ist er. Der bringt es mir rüber. Der ist aufmerksam. Der ist ein Vorbild quasi. Er öffnet einen die Türen, er schiebt einen den Stuhl hin und möchtest du noch was trinken, möchtest du noch was essen und was ist dein Bedürfnis, was möchtest du jetzt tun und ja, schon ist man drin.
Okay, ich werde wahrgenommen, meine Bedürfnisse werden wahrgenommen, ja. Endlich angekommen.
Es ist auch sehr schwer, wenn man vorher eine Beziehung gehabt hat, die wirklich wunderbar war. Ich durfte dieses Geschenk auch haben. 11 Jahre waren die glücklichsten Jahre meines Lebens, bis dann ein Schicksal mich davon getrennt hat. Mein Mann starb vor meinen Augen. Und dann ist es noch ein weiterer Grund, nicht darauf zu achten, welcher Mensch denn jetzt einem gegenübersteht. man hat den Halt verloren, man hat die Hoffnung verloren, kann ich jemals wieder glücklich sein? Ja, was ist mit der Trauer? Und man schiebt es weg. Derjenige, der einen dann über den Weg läuft, es kann zu 50% gut gehen. Meistens ist es aber auch zu 50% schlecht. Wobei ich nicht dieses schlecht meine, was absolut negativ bewertet ist.
Ja, ja, das Wort schlecht hat so seine Tücken. Ne? Also das mal, es gibt ja auch das unangenehme Gute. Ne?
Ja, genau. Und wie gesagt, dieser Narzisst ist einfach nur da, um dir das größte Geschenk auf Erden zu machen. Auch wenn es sehr schmerzhaft ist. Auch wenn man mit seinen Nerven am Ende ist, wenn man sich selbst verloren hat, vergessen hat, seine eigene Persönlichkeit überhaupt nicht mehr wahrnehmen kann und man den anderen gar nicht mehr wahrnimmt. Man hat nur noch Angst. Man lebt in Angst.
Kannst du diese Angst beschreiben? Vor Demütigung?
Ja, auch. Auch. Mhm. Manche Männer, die oder auch Frauen, es gibt ja nicht nur männliche Narzissten, es gibt ja auch Frauen als Narzissten, haben dann so diesen Tick, gerade jetzt ist alles gut, ist alles wunderbar und man kann sich vernünftig unterhalten. Und man atmet auf, man hat ein kleines bisschen Ruhe und er ist ja doch nicht so schlecht. Und bums, in dem Moment, wo man das denkt, er ist ja doch nicht so schlecht, knallt es. Er fordert den Zugang. Ja, er fordert das Vertrauen. Und wenn er sagt, na, wie geht es dir denn heute? Oder du hast dich mit Freunden getroffen oder hast ein Telefonat gemacht. Na, was war denn? Und so weiter. Und du erzählst ganz in Ruhe, so wie wir uns jetzt unterhalten. Und das, was er hört, wendet er dann anschließend gegen dich an. Und du kriegst das ganze Repertoire von A bis Z.
Also Repertoire von, also das, was ich über Narzissmus bisher weiß, ist, den anderen klein machen. Immer wieder klein machen, klein machen, klein machen.
Ja.
Ja.
Und dann sitzt du da wie ein kleines Häufchen Elend. Du traust dich nicht mehr, auch nur Luft zu holen. Du fühlst in dir, er greift dich nicht an. Nein, es geht nicht. So war es jedenfalls bei mir. Ich habe mir immer selbst gesagt, er greift dich nicht an. Er beleidigt dich nicht, das macht er ja selbst. Und deswegen habe ich meine Wut unterdrückt. Mhm. Und es war so schlimm, dass ich, wie gesagt, das wieder, diese Wut wieder projiziert habe. Na, das ist ein Spiel, ein Ping-Pong-Spiel. Ich traue mich nicht, meine Wut zu leben, weil ich ja weiß, als Frau, er stärker. So, ich schluck's runter, er nimmt es auf und knallt mir dann die Wut entgegen.
Als ein Spiegel.
Als Spiegel.
Ja.
Und so ist es mit allen anderen Sachen auch. Die Demütigung, die wir ja selber in der Wut gerne raushauen möchten, sag ich jetzt mal, loslassen möchten, uns aber nicht trauen vor den Konsequenzen, vor Angst, die kriegen wir. Mhm. Und dieser Schritt, der sollte einem wirklich mal bewusst werden, wo ist meine Macht? Mhm. Wo ist meine innere Macht? Wer hat das Recht, mich so zu behandeln? Ja, wie viel bin ich mir denn wert, dass ein anderer mich so behandeln darf?
Ja.
Und wir sitzen da unten und er sitzt da oben. Im Grunde genommen sitzen wir, diese Opfer, aber da oben und er da unten. Und das weiß er. Er spürt diese Kraft, weil sehr viele Narzissten sind empathisch.
Das ist jetzt ein Satz, den darfst du noch mal näher erklären. Sie sind empathisch.
Ja.
Auf eine ganz besondere Weise.
Ja, und zwar, ich habe es selbst gemerkt, wenn ich mit meinem Hund spazieren gegangen bin und ich habe unterwegs so ein Unruhegefühl gehabt, habe ich mir gedacht, oh, puh, ja, wenn du jetzt nach Hause kommst, vielleicht ist er ja gut drauf und so. Und ich kam dann die Treppe hoch und ich sah ihn und ich wusste, es knallt. Es knallt. Und dann wurde ich ruhiger. Aber auch nicht in dem Sinne ruhig, in dem ich mich zurückgezogen habe. Ich war gut drauf, ich war dann locker drauf. guten Morgen und was möchtest du frühstücken und wie geht's dir, hast du gut geschlafen? Und dann kam, willst du mich verarschen oder was? Wo warst denn? Willst du mich hier anlügen? Das meinst du doch sowieso nicht ernst. Ich spüre doch, dass du das nicht ernst meinst.
Okay. Mhm.
Das ist diese Empathie des Narzissten. Mhm. Mhm. Er hat viele, viele, viele feine Antennen. Viele. Er spürt, wenn du keine Lust hast zu irgendetwas. Er spürt, wenn du dir etwas wünschst, was er sich nicht erfüllen könnte. Mhm. Und dann setzt er noch einen drauf. Und er triggert diese Punkte richtig.
Also das ist ja tatsächlich hochspannend. Wenn es einem Menschen gelingt, die Beobachterposition in dem Moment einzunehmen. Nochmal zu dem Punkt, wo hast du oder wie ist es dir bewusst geworden, dass du das hast mit dir machen lassen?
Viel später.
Ja, weil das ist ja der macht mich klein, geht ja nur, wenn ich das gestatte.
Ja.
Ja, oder wenn ich ihm sozusagen die Macht gebe. Und allein in der Formulierung, ich habe das mit mir machen lassen, habe ich ja ein Stück Macht wieder zu mir genommen.
Ja.
Kam das erst später?
Ja. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist nicht richtig. Hier passt was nicht.
Ja.
Du möchtest, aber du kannst nicht. Warum nicht? Das waren so zwischendurch immer meine Gedanken. Und ich habe immer wieder versucht, es ihm recht zu machen. Um Gottes Willen, bloß kein Stress, bloß kein Streit, kein nichts, gar nichts. Wir machen das so, wie er das gerne möchte. Und habe mich dabei aber selbst aufgegeben. Mhm. Ja, ich wurde dann quasi auch immer kleiner. Und als ich dann unten an diesem Mini-Punkt war, wie ich ihn immer nenne, habe ich mir gedacht, das kann es doch nicht sein. Was passiert hier eigentlich gerade mit dir? Und man muss sich das wirklich so vorstellen, dieses ganze Schema, was einem in der narzisstischen oder toxischen Beziehung passiert, das kommt ja nicht von irgendwo her. Ja, wir ziehen das ja magisch an. Und diese Muster, die wir in diesem Narzissmus, in der narzisstischen Beziehung bedienen, kommen aus unserer Kindheit. Mhm. Und es ist wirklich phänomenal. Ich habe aber damals in der Beziehung überhaupt nicht dran gedacht. Gar nicht.
Ja.
Und später, nachdem es dann eskaliert war und ich den Wirkungskreis räumlich verlassen konnte, in einem superschnellen Tempo, nur weg.
Nacht und Nebel, sagt man.
So ja. Ungefähr. Da bin ich dann nur noch gefahren und gefahren und gefahren und habe mich dann halt an meinem Wohnort wiedergefunden, bei meinen Kindern. Und mein Sohn fragte mich, was willst du denn jetzt machen? Und ich sage, ich suche mir hier eine Wohnung. Das war die Entscheidung. Innerhalb kürzester Zeit kam mir das alles zu, was ich dafür benötigte. Mhm. Weil ich habe mich ja bewusst entschieden.
Ja.
Dann kam ich zur Ruhe und überlegte. Der Kopf kreiste, die Gedanken kreisten. Was machst du, wie machst du es? Vergessen konnte ich ihn nicht. Und ich habe mich dann wirklich immer wieder gefragt, warum kannst du diesen Menschen nicht endlich vergessen? Warum kannst du ihn nicht loslassen? Mhm. Ja, weil wir ihn lieben. Wir lieben ihn, weil wir wissen, dass in diesem Menschen eine herzensgute Seele steckt. Mhm. Und dieser Mensch, dieser Narzisst leidet. Er leidet selbst. Und wenn ein Mensch leidet, dann hat er das Gefühl, ich bin angreifbar und das darf ich nicht. Ich bin stark, ich musste stark sein, ich muss immer stark sein. Mein Selbstwertgefühl ist nicht anzutackern, anzugreifen. Wer das macht, bleibt auf der Strecke. Und deswegen kann ich ihm heute nicht böse sein. Mhm. Und das dürfen wir erkennen. Es fällt schwer.
Mir fällt gerade der Begriff Mobbing dazu ein, dass viele nicht begreifen, dass Täter und Opfer auf der gleichen Welle praktisch sich bewegen. Also in ihrem Selbstwertgefühl beide sozusagen einen extremen Mangel haben. Nur ne, der eine lebt es auf der Seite der Welle und der andere auf der. Und dass man diese ganze Opfertäter-Kiste mal auseinandernimmt und sagt, hey, die haben das eigentlich das gleiche Thema, ja, nämlich Selbstwertmangel aus der Kindheit und erkennen das im anderen, auf einer anderen Ebene.
Ja.
Aber diese räumliche Trennung ist ganz, ganz wichtig.
Sehr wichtig.
Als erster Schritt.
Ja, auf jeden Fall sehr wichtig. Und wenn ich den Opfern den guten Rat geben darf, so weit weg, wie es geht. Mhm. Eine Distanz dazwischen. Mhm. So, auch wenn der andere dann anruft und man geht mit zitternden Händen ans Telefon, hat man immer noch die Kontrolle, das passt mir nicht, ich leg auf. Mhm. Ja, und dann kann man sich überlegen, der ist nicht in 5 Minuten vor der Haustür. Na, das dauert. In der Zeit kann er aber wieder runterkommen. Mhm. So, und dann kann ich für mich selbst die Entscheidung treffen, was mache ich denn jetzt, wenn der jetzt wirklich vor der Tür steht. Entweder rufe ich einen Freund an, eine Freundin oder meine Kinder oder einen von der Familie. Du, ich habe ein ungutes Gefühl, kannst du vielleicht mir mal zur Seite stehen, weil aus dem und dem Grund. Ja, das ist dann halt diese Rückenstütze, die wir brauchen.
Als einen Übergang.
Als einen Übergang, genau. Und irgendwann, bei mir kam es im Krankenhaus, ich muss dazu sagen, weil ich ja nun mich nicht emotional von ihm lösen konnte und immer wieder da so reinging, auf Liebe, Worte und so weiter. Das, was wir gerne in so einer Situation überhaupt hören wollen, ja, doch du Arme und du tust mir so leid und bla, ne, und alles, was dazu gehört, können wir ihn nicht loslassen und wir lassen uns dann wieder auf das nächste Spiel ein. Das tat ich auch und er litt mit ihm einen schweren Verkehrsunfall, der mir das Kreuz brach, also ich hatte dann einen Wirbelbruch, ich musste aus dem Fahrzeug rausgeschnitten werden, lag dann 5 Wochen im Krankenhaus und saß anschließend ein Jahr in meiner Küche, in meiner Komfortzone und bekam die ganze Bandbreite der Gefühle. Alle. Und ich wusste überhaupt nicht, was jetzt mit mir los ist. Sicherlich versucht man dann auch diesen Halt zu haben. Mensch, ja, wir waren noch zusammen. Kannst du nicht? Und man hat diese Hoffnung, diese verzweifelte Hoffnung. Es ist doch nicht alles schlecht zwischen uns gewesen. Warum ist das so? Und das tut so weh. Das tut mehr als weh. Und wir zerreißen uns selbst innerlich, weil unser Herz hängt noch da. Mhm. Und wenn dann das Telefon geht, dann sind wir, nun sag doch was Liebes. Und da kommt nichts. Kalt. Hast du nicht selber Schuld. Und wir schwinden wieder. Mhm. Na, nach diesem, es waren 2 Jahre, wir waren immer noch zusammen. Aber wie gesagt,
trotz der räumlichen Distanz.
Ja. Ich habe dann wirklich auch schon Angst gehabt, später ans Telefon zu gehen. Und aus Schutz habe ich ihn auch angelogen. Ich wurde ein Jahr später wieder operiert, um meine Stäbe und Schrauben zu entfernen. Und danach ging es mir auch ein bisschen besser. Ich wurde etwas los, was nicht zu mir gehört. Das kann man jetzt symbolisch.
Ja.
Ne? Und er fragte dann, ja, wie geht's dir? Und ich sagte, ja, heute nicht so gut. Und naja, dann ist es ja auch blöd, wenn wir uns unterhalten. Ja, und das wurde dann ein Muster, bis ich dann gesagt habe, das kann es nicht sein. Und er sagte mir immer wieder, und er schmiss es mir auch zu, wahre Worte sind nicht schön, aber schöne Worte sind manchmal auch nicht wahr. Und das gab halt auch zu denken.
Ja.
Ja, und dann kam er nochmal. Ich baute mich selber wieder auf. Ich ging zum Sport, ich nahm ab. Ich erreichte so langsam mein Selbstwertgefühl, mein Selbstbewusstsein und hatte auch wieder Spaß und Freude am Leben, bis der nächste Knall kam und ich mit Verdacht auf Schlaganfall im Krankenhaus lag. Nochmal 5 Wochen.
Also eine Psychotherapie hast du damals nicht gemacht?
Nach dem Unfall sollte ich die machen, wegen dem Trauma.
Ja.
Nur, jeder weiß, dass, wenn ich einen Psychologen brauche, erst mal 7, 8 Monate warten muss, bis ich einen Termin bekomme. In der Zeit kann aber viel passieren. Und ich hatte dann eine Heilpraktikerin für Psychotherapie. Gott sei Dank, die Frau hat mir in kürzester Zeit mehr geholfen. Und ich habe nichts gegen Psychologen, absolut nichts, wie eine Psychotherapie. In einer Schulklinik, wie auch immer. Weil das Prinzip ist nach wie vor nach dem Aufbau von C.G. Jung und Sigmund Freud, auch in der Schulmedizin, nur in der Schulmedizin wird es verlängert und bei den Heilpraktikern wird es verkürzt und sie gehen sofort auf den Punkt, auf die Wurzel. Mhm. Und das ist meines Erachtens, meine persönliche Meinung, viel, viel, viel wertvoller wie eine lange Therapie.
Ja.
Ja, Ursache und Wirkung. Und ich muss die Wurzel finden, um das Problem zu lösen.
Und was war die Wurzel?
Meine Kindheit. Absolut meine Kindheit.
Das heißt, all die Bedürftigkeit, die dein Partner dort sozusagen vordergründig mit den schönen Worten, die nicht wahr waren, bedient hat, war das Echo der Bedürftigkeit, deiner Bedürftigkeit als Kind.
Nicht nur das. Wir müssen uns das so vorstellen, wenn ein Kind in einem narzisstischen Haushalt reinwächst, wo ein Partner narzisstisch ist oder überdominant, dann wird das Schutzschild geboren, der Archetyp des unsichtbaren Kindes. Und dann macht dieses Kind in der Kindheit alles das, was die Eltern verlangen. Sie machen es, das Kind macht den Eltern das Recht, weil es Angst vor Bestrafung hat, vor Schmerzen, vor Schläge, vor emotionaler Vergewaltigung, vor körperlicher Gewalt, vor, ich weiß nicht was noch alles.
Ignoranz.
Ignoranz zum Beispiel.
Nicht gesehen werden,
Und es verkennt etwas dabei. Und zwar, wenn das Kind sehr häufig Schläge bekommen hat, verwechselt das Kind die Schläge mit Liebe.
Ja, Hiebe sind Liebe, weil es eine Form der Zuwendung ist.
Genau. Ja, es denkt, oh, jetzt werde ich gesehen. Ja, Aufmerksamkeit erregen.
Und ich spüre mich.
Ja, jetzt kann ich mich spüren, es tut weh. Okay, ich werde mal ein bisschen aufmüpfig und dann kriege ich ja die Energie, die ich brauche. Ja. Kein Kind kann ohne Energie groß werden, geht nicht. Ja, und das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen.
Aufmerksamkeitsenergie.
Ja. So, und wenn ich immer als Kind unterdrückt werde und weggeschoben werde, und wir kennen es alle, wenn Erwachsene sich unterhalten, hast du den Mund zu halten. Weg. Ja, oder das macht man nicht. Was sollen die Nachbarn sagen? Und benimm dich und das und dies und jenes. Und dann baut dieses Kind diese Muster auf. Und die Muster wiederholen sich. Das Einzige, was sich ändert, das ist die Bühne des Lebens und die Schauspieler. Aber im Grunde genommen sind die Muster gleich. Es gibt das unsichtbare Kind, es gibt den Rebellen zum Beispiel, das ist auch so ein Archetyp. Und wer sich ein bisschen mit diesen Archetypen auskennt, der weiß dann anschließend auch, wovon gesprochen wird. Mhm. Und dann dürfen wir uns fragen, welche Eigenschaften hat der andere, die ich nicht habe, die aber da sind? Was symbolisiert mir der andere? Und dann kommt man so langsam dahinter.
Das heißt, im Prinzip entwickeln wir ein Überlebensprogramm.
Ja, es ist eine Überlebensstrategie.
Ja, ein Schutzprogramm.
Ja.
Was so unbewusst ist, dass wir es mit ins Erwachsenenleben tragen und einen Arschengel brauchen, in Form des Narzissten zum Beispiel, damit uns das bewusst wird.
Ja.
Und du sagst, ohne Leiden kommt man aus so einer Beziehung nicht raus.
Nein.
Das hat ja auch mehrere Ebenen, dieses Leiden. Also das einmal, was du jetzt beschrieben hast, dass da noch eine Liebe ist, weil du auch sozusagen hinter seine Fassaden geschaut, gefühlt hast, dass da eigentlich eine wundervolle Seele ja, eine liebevolle Seele drin ist, die aber ihrerseits nicht gesehen, nicht gefühlt wurde, ne, von den Eltern oder so.
Ja.
Aber auch dann den Schmerz wohl halt zu erkennen, dass ich mich als Kind, dass ich keine wirklich schöne Kindheit hatte. Mhm. Wie habe ich mich als Kind gefühlt? Hast du da durch eine Übung oder wie auch immer Mitgefühl irgendwann entwickelt mit der kleinen Marion?
Auch. Auch. Mhm. Und bei mir kam das ja, dass ich bin noch mal von einer Freundin verkuppelt worden und landete auch wieder in so einer ähnlichen Beziehung, wo mir dann, wo ich aber wirklich mehr bewusst war, was passiert hier gerade? Ja, und ich sah das wirklich, jede Situation sah ich als Spiegel und kam aber da nicht so richtig ran. Und dann saß ich eines Morgens bei mir auf der Terrasse und samstags morgens 6:30, es war wunderschönes Wetter und mit einmal, ich denke, was geht denn jetzt los? Ich habe einen Block genommen und habe geschrieben. Ich bekam Bilder aus meiner Kindheit. Von der einen Seite, wo ich nie vorher mehr dran gedacht habe. Und auf der anderen Seite kamen auf einmal Bilder aus meiner Beziehung. Aus meiner ersten Ehe, aus meiner zweiten wundervollen Beziehung, aus der narzisstischen und aus dem anderen. Und ich konnte automatisch die Zusammenhänge herausfinden.
Okay.
Oh, das ist passiert. Eifersucht. Ich war eifersüchtig auf meine eigene Enkeltochter. Wieso das denn? Ja, stimmt. In meiner Kindheit, da bin ich gar nicht geliebt worden. Da habe ich ja die Anerkennung gar nicht gehabt. Ich bin ja gar nicht gesehen worden. Und das war wie ein Puzzlespiel. Hier ein Teil, da ein Teil, da. Und ja, diese Archetypen, die Muster, die ich versteckt habe, die kamen immer wieder, immer wieder. Und als ich diesen ganzen Zusammenhang wirklich bildlich hatte, mit allen Puzzleteilen, bin ich aufgestanden, musste erst noch mal, wow, oh, das war heftig. Und den nächsten Tag stand ich auf und das war wie ein Befreiungsschlag. Ich fühlte mich, ich hätte die ganze Welt umarmen können.
War das der Moment, wo du deinen inneren Phönix befreit hast?
Ja.
Du hast nämlich ein Buch darüber geschrieben.
Ja.
Befreie deinen inneren Phönix, Weg aus narzisstischen und toxischen Beziehungen hin zur Selbstermächtigung. Also das war ja ein richtiges Geschenk.
Ja, das war...
Was du dir selbst gemacht hast aus den Tiefen deines Unterbewusstseins. Dass auf einmal die Zusammenhänge zwischen deiner Kindheit und dem, was du in den Beziehungen gespiegelt bekamst, offenbar wurden.
Es war glasklar.
Ja. Also die Phönix aus der Asche, sagt man ja.
Ja.
Asche bedeutet aber auch erst, dass da was zerstört werden muss. Also zu Asche werden, das ist schon ein ziemlicher Vorgang. Was ist da zu Asche geworden?
Meine ganzen alten Kindheitserinnerungen, meine Erfahrungen in den Beziehungen, bin ich damit in den Frieden gegangen. Mit der Erkenntnis, warum das passiert ist, bin ich so unendlich dankbar für die Erfahrung, die ich machen durfte. Weil das hat mich auf meinem Weg weitergebracht.
Ja.
Und ich kann heute sagen, ich bin sehr, sehr, sehr glücklich darüber, dass ich all diese Erfahrungen, dass mir meine Eltern begegnet sind, die mich aus dem Heim adoptiert haben. Und das war ja auch so ein Weg. Ja, und sie also haben.
Heim, ne, das, wenn man ins Heim kommt, dann heißt das ja, dass vorher eine Trennung, eine sehr, sehr schmerzhafte Trennung von der Mutter oder von den Eltern stattgefunden hat, die nach meinen Erfahrungen einfach das Härteste ist, was ein Kind erleben kann.
Das findet
also
sich.
Also je zeitnah es an der Geburt ist, ja, desto heftiger. Ja, da gibt es mittlerweile genügend Forschung auch drüber oder ja, Berichte. Wie tief das ins Gebälk geht, was den Selbstwert angeht.
Man fühlt sich dann, wenn das dieser gewisse Zeitpunkt ist, um da reinzugehen und es zu erkennen, ja, fühlt man sich für eine ganz gewisse Zeit wirklich, ich bin nichts wert, keiner ja, liebt mich, ja, keiner will mich haben. Ich habe ja selber Schuld und ja, wenn ich nicht gewesen wäre, dann würde meine Mutter nicht diese Qual gehabt haben, mich zu gebären. Und vielleicht hat es ihr ja auch wehgetan, dass sie mich gehen lassen musste. Ich weiß ja den Grund nicht. Mhm. Ja. Und dann hat man im Unterbewusstsein ganz viel reingepackt, ganz viel.
Auch das?
Auch
war
das.
Auch das galt ja dem Überleben.
Ja.
Also das ist für mich so eindeutig, ja. Ja, wie nur was, dass wir, wenn wir so etwas erleben, das ist ja Todesangst.
Ja.
Wenn wir ziemlich früh von der Mutter getrennt werden als Säugling, ich überlebe nicht. Mhm. Und in dieser Todesangst kann kein Wesen auf Dauer leben, dass dann dieser Schutzmechanismus davon, ich bin schuld, ich bin nichts wert, ich habe es ja nicht anders verdient, uns das Überleben sichert.
Ja.
Ja. Und also nicht die Adoption als solche ist ein Moment des Traumas, sondern diese anfängliche Trennung von der Mutter. Ja. Das heißt, auch damit hast du deinen Frieden machen können.
Ja, ja. Weil wenn man von der Mutter getrennt wird, verlässt man das Paradies. Mhm. Ja, man ist in der Schutzhülle,
ja,
gleichbleibende Temperatur, man muss sich um nichts kümmern, man darf essen, trinken, man fühlt sich geborgen und sicher und dennoch nimmt man die Gefühle und Emotionen auf.
Ja, genau, also das, auch das. Ne,
na, das kommt ja alles noch dazu.
Vorgeburtliche, dass wir als Kinder völlig schutzlos ja, alle Emotionen der Mutter, ne, einschließlich ihrer ja, Gedanken,
ja,
will ich dieses Kind überhaupt? Ach, am besten wäre es doch gar nicht da. Dann könnte ich mein normales Leben weitermachen oder meine Ausbildung, die ich hier jetzt gerade angefangen ja, habe, machen. Auch das ist ja schon, sozusagen nimmt das Kind ja auf.
Ja, auf jeden Fall.
Also emotional
ja,
kann es nicht reflektieren, aber als Seele wahrnehmen,
ja,
dass es nicht gewünscht ist
ja,
in dem Moment.
Ja.
Ja? Und doch bist du da.
Ich bin da und ich bin glücklich darüber. Ja,
ne, also bis hin beim Kontergan gibt es ja auch Wissenschaftler, die sagen, Kontergan hat nicht die Ausbildung der Gliedmaßen verhindert, sondern es hat verhindert, dass in einem frühen Stadium die Schwangerschaft abgebrochen wurde. Mhm. Also auf natürlichem Wege abgegangen wäre. Das wurde verhindert.
Ja. Ja.
Das, ja, wenn man das jetzt also so rumdreht, ist ja, okay, ich bin da, zwar ohne Arme, ne, ohne Unterschenkel oder so, aber ich bin da, weil ich nicht genau, abgegangen bin durch das Medikament. Kann man zu anderen Schlüssen kommen?
Ja.
Ja, also ja, statt sich nur als Opfer und da die böse Pharma und so. Gut, über die gibt es genug zu sprechen. Ja. Aber die Perspektive. Du bist da und du hast überlebt. Also hat das einen Sinn in sich. Ja.
Das Kuriosum war ja an sich, ich habe genau in der Hälfte meines Lebens, wenn man das so sagen darf, mit 50 Jahren genau den gleichen Schmerz gespürt wie bei meiner Entbindung.
Mhm. Bei deiner eigenen Entbindung.
Ja, in dem Moment, wo mein Mann vor meinen Augen starb, wo wir getrennt wurden, weil wir waren eins. Mhm. Es passte kein Blatt Papier dazwischen, nichts. Und in dem Moment, wo er dann starb, auch aus falscher Medikamentengabe, spürte ich einmal eine ganz tiefe Ruhe, einen ganz tiefen Frieden und dann ab dem Moment fehlen mir wirklich 3 Monate. Mhm. Mir fehlen einfach 3 Monate. Und das war genau die Zeit, die ich im Heim verbrachte, bevor ich zu meinen Eltern gekommen bin.
Ja, also im Säuglingsheim.
Genau.
Ja.
Ja, und ich recherchierte das dann auch und anhand von Abstammungsurkunde und so weiter und so fort, wann bist du dahin gekommen? Und das hat ja früher auch seinen Weg gehabt. Das ging ja nicht ganz schnell. Ja. Und da kam ich dann hinter einem weiteren Geheimnis hinterher.
Also, dass die drei Monate, die dir jetzt nach deinem Mann fehlten, denen entsprachen.
Genau. Da hatte ich ja keine Beziehung, da hatte ich ja keinen Bezug zu irgendwem.
Ja.
Ja, und in den 60er Jahren wurdest du aus dem Kinderbettchen genommen, die Flasche, und wurdest wieder hingelegt.
Ja.
Ja, da hast du ja nicht diese Zuwendung bekommen, die du normalerweise von anderen bekommen könntest. So, und das wurde mir dann zum Anfang auch klar. Das tat zwar weh, aber es half mir auch. Ja, und dann kam ich, wie gesagt, in diese narzisstische Beziehung und stellte dann fest, warum wiederholt sich das dann alles? Irgendwie, da möchtest du gerne was tun, da möchtest du gerne geliebt werden, gesehen werden, aber irgendwo wirst du gar nicht gesehen. Was ist hier falsch? Na, irgendwas ist doch hier falsch. Aber dann bist du wirklich so in dieser narzisstischen Beziehung, dass du an solche Sachen gar nicht mehr denkst. Du verlierst deine Spiritualität. Du bist jenseits von Gut und Böse. Du willst nur raus und überleben. Dieser Überlebensmodus ist stark. Sehr stark. Sonst würden wir das nicht überleben. Und wenn, was du vorhin auch so schön gesagt hast, Opfer und Täter. Ohne Opfer gibt es keinen Täter. Ohne Täter gibt es kein Opfer. Und wir sind beides.
Ja.
Wir haben beides in uns. Ja, und der andere auch. Und auch wie Robert Betz so schön sagte, Arschengel, du hast es auch gesagt, der Arsch verschwindet dann und zurück bleibt der Engel.
Ja, also im Prinzip, das habe vor vielen, vielen Jahren in Colin Tipping, Radikale Vergebung, ein Buch, vielen Menschen empfohlen, auch der genau das gesagt hat, es wird so lange dieses Thema, ja, was uns aus der Kindheit so schwer belastet hat, wird so lange auf unserer Lebensbühne erscheinen, bis wir es erkennen.
Genau.
Ja, und mit Eskalation von Beziehung zu Beziehung, bis wir es endlich begreifen, der ist mir geschickt, um mir das sozusagen zu offenbaren.
Ja.
Ja, dass ich endlich hinschaue, mich endlich befreie von diesem Überlebensprogramm.
Ja. Ich habe zum Beispiel auch in dieser Beziehung gesagt, zu mir selbst, holt mich hier raus. Warum ist dann keiner da, der mich hier rausholt? Na, kann er nicht jetzt hier der weiße Prinz kommen, auf dem Pferd und mich schnappen und wegholen? Und kurze Zeit später erlitt ich ja mit ihm diesen Autounfall und ich war da eingeklemmt. Und derjenige, der uns da hinten reingefahren ist, ich höre es noch wie gestern, sagte neben dem Wagen, es tut mir leid, ich habe euch nicht gesehen, ich habe was am Radio gesucht. Und ich habe zu derjenigen gesagt, die mich da betreut hat, lass mich hier raus, ich bringe ihn um. So viel Löcher kann Deutschland gar nicht haben, ich finde ihn. Ja, ich war wütend. Und diese Wut, die war auch lange Zeit noch da, bis ich erkannt habe, Moment mal, du hast doch vorher geschrien, hol mich hier raus. Nun bist du da rausgeholt worden. Jetzt fang doch mal was damit an.
Ja.
Derjenige, der dir hinten reingefahren ist, der ist zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen.
Ja. Also das ist, finde ich, einen ganz wichtigen Aspekt. Ja, es gibt ja viele, die sagen, ja, wir sind alle eins, ne? Wir sind mit allem verbunden. Das lagt sich so schnell dahin. Aber das wirklich in das Jetzt und in den Alltag hineinzuholen und es auf wirklich alles anzuwenden.
Ja.
Wo es gibt keinen Zufall.
Nein, gibt es nicht.
Ja, es gibt keinen Zufall in einer so komplex verbundenen Welt, dass dieses geschieht.
Ja.
Und die Frage ist nicht, warum, also sprich, warum mit dem Radio und dann hätte er und so, nein, sondern wozu? Wozu ist das jetzt auf meiner Lebensbühne erschienen?
Damit wir wachsen.
Ja.
Damit wir zu uns selbst finden.
Genau.
Damit wir das Wesentliche, das ganz, ganz, ganz Wichtige in uns selbst finden. Und wir sind alle spirituell, egal wer es ist. Ja, ob es jetzt diejenigen sind, die uns das Leben gerade so erschweren. Oder ob es der, ich weiß nicht, alle sind hier, um uns aufzufordern, kommt mal runter. Entschleunigt mal. Bleibt mal bei euch.
Und kommt in eure Macht.
Kommt in eure eigene Mitte und erkennt mal eure eigene Macht.
Ja.
Ja, wo ist eure Macht? Wo habt ihr überhaupt Macht drüber? Wo wollt ihr Kontrolle ausüben, wo ihr gar keine Kontrolle ausüben könnt? Mhm. Ja, warum sind Mauern gebaut worden? Warum sind sie eingerissen worden? Nehmt, wir dürfen das als Spiegel unserer inneren Welt leben, erkennen.
Was mich kurz noch, was heißt kurz? Du hast im kurzen Vorgespräch noch gesagt, dass du Lebensberatung machst.
Ja.
Und auch Airbrushing. Also, ja. Das heißt, ist das alles danach gekommen?
Nein. Also Airbrush, selbst als Künstlerin tätig, bin ich seit 2008. Mhm. 2011 hatte ich dann ein wunderschönes Erlebnis in Griechenland im Kloster. 2012 sah ich dann eine Erscheinung im Himmel, die mein ganzes Leben wirklich auf den spirituellen Weg gebracht hat. Mhm. Wo Menschen zu mir kamen, die kannte ich gar nicht, aber sie kamen einfach und ich erzählte ihnen etwas. Wir kennen es doch gar nicht, woher weißt du das? Ich hatte diese Verbindung, ich war dieser Kanal. Mhm. Und das war dann bis 2013 so. Und wo ich dann anschließend 2013 in meine Garage gegangen bin, habe den Buddha durch die ganze Garage geschmissen und habe gesagt, warum gibst du mir dieses göttliche Geschenk und nimmst mir das Liebste, was ich hatte? Mhm. Das war für mich nicht, es passte nicht, weil er gehörte zu meinem Leben dazu. Ja, und da brach für mich wirklich die Welt zusammen. Mhm. Ich verlor das Vertrauen, ich verlor mich selbst. Das war der Anfang. Und dann sagte der liebe Gott wahrscheinlich oder das Universum, so, wenn du deine Lektion immer noch nicht gelernt hast, dann machen wir es jetzt mal auf die Brachialtour. Jetzt bekommst du den Menschen, den du wolltest. Autsch. Und ich muss mal sagen, es hat mir sehr gut getan. Auch wenn es verdammt schwer war.
Ja, und schmerzhaft.
Oh ja.
Ja, schmerzhaft. Bis in die Physiognomie auch eben sichtbar.
Ja.
Wie gesagt, anhand der Fotos. Könntest du dir vorstellen, heute in deinem jetzigen Zustand, würde ich sagen, oder das Wort Zustand, sein, diesem ehemaligen Partner nochmal zu begegnen?
Ja, kann ich.
Einfach, dass du jetzt all das, was dich damals sozusagen zu ihm gezogen hat, dass du da nicht mehr mit zittriger Hand gehen würdest.
Nein, nein. Weil ich heute in dem Moment weiß oder wissen würde, ich erkenne die Symptome, ich erkenne die kleinen Fingerzeige und ich habe meine eigene Macht wiedergefunden. Mit mir macht dieses Spiel wirklich keiner mehr. Ich habe daraus gelernt, ich durfte lernen. Mhm. Ich habe erkennen können, was in meiner Kindheit unterdrückt wurde, was ich jetzt wieder habe. Und ich bin durchaus in der Lage gewesen, ihm in Meditationen zu vergeben. Mhm. Aus tiefstem Herzen.
Und im Prinzip auch uns selbst zu vergeben, dass wir diesen Menschen eingeladen, also diese, was ist am Vergeben? Also letztendlich geht es darum, diese Perspektive, dass er nicht von mir getrennt ist, sondern dass diese Rolle eingenommen hat des schmerzerzeugenden bzw. schmerzerinnernden Erlösers fast.
Ja.
Ja. Ja. Wenn ich das als Chance so sehe, also die Perspektive.
Ja.
Dass der andere mein Spiegel ist.
Aber man kann es ja nicht erkennen. Mhm. Wenn man in dieser Beziehung ist, erkennt man es nicht. Man weiß zwar, dass da etwas ist, aber man steht ja schon morgens auf, hoffentlich geht der Tag gut. Das bloß nicht. Bloß nicht. Und nicht
aber das ist ja wirklich auch ein kindliches Gefühl.
Ja.
Wenn du, also von Menschen, die halt einen Alkoholiker als Vater hatten oder eine Alkoholikerin als Mutter, gerade da in einem bestimmten Zustand, dass sie oder jähzornig Antennen entwickelt haben, bis hin, ne, wie schließt er die Tür auf, ne, sofort, ja, weiß man, wie man sich zu verhalten hat. Also dieses nicht aus sich selbst herausleben, sondern permanent die Antennen ausfüllen. Wie muss ich mich jetzt benehmen, damit es nicht stressig oder gar gefährlich oder schmerzhaft wird.
Ja, man ist immer wer anders, aber nie man selbst.
Ja.
Ja, weil, wie du schon so schön sagst, man passt sich an, um Frieden zu haben.
Ja.
Und genau das ist der Punkt.
Ja.
Der andere fühlt das. Die passt sich ja schon wieder an, mit der kann ich ja machen, was ich will. Ja, aber wir sind nicht in der Lage, in diesen Momenten wir selbst sein zu können. Und das entsteht ja auch eine Abhängigkeit und eine Co-Abhängigkeit. Ja, wenn ich dem anderen alles recht mache, damit ich ja die Gute, und welcher Mensch will denn das Gute verlieren? Also mache ich mehr, damit ich mich immer besser fühle. Ja, aber wenn ich dann wieder so einen Rüffel kriege oder Stress, dann bin ich wieder klein. Weil ich komme nie hoch. Und der Partner merkt das auch, was die will wachsen. Nein, wieder einen drauf. Ja, das Ganze geschieht nicht auf Augenhöhe. Das ist immer irgendwie ein Unterschied. Mhm. Ständig und andauernd. Und deswegen habe ich auch gesagt, das ist wie so ein Ping-Pong-Spiel. Oder Tischtennisspiel.
Ja,
wer gewinnt? Wer gewinnt das Match? Der Ball fliegt hin und her. Ja, man schmeißt sich den Ball zu und der andere fängt auf. Mhm. Verlierst du diesen Ball, hast du verloren. Mhm. Na, und diese emotionale Abhängigkeit, man muss sich das vorstellen, das geht hoch und runter wie eine Achterbahn. Also der Kolossus im Heidepark ist, wenn ich mal Deutsch sprechen darf, ein Scheißdreck dagegen. Weil diese Gefühlswelt, die ein Opfer aus dem Narzissmus hervorträgt, ist nicht zu vergleichen mit dem Kolossus. Die ist viel, viel, viel schlimmer.
Ja.
Und das ist eine Abhängigkeit, eine emotionale Abhängigkeit.
Wie sie in der Kindheit bestanden hat.
Wir sind süchtig danach, Schmerz. Und wir wissen aber im gleichen Moment, jetzt habe ich den Schmerz und dann geht das Telefon und dann ist wieder, ja, und dann kommt wieder diese Situation, das tut weh, ich möchte raus. Jetzt geht das Telefon, er ist ja doch nicht so verkehrt. Und ich habe so wirklich das Gefühl, dass dieses Opferdasein schon kultiviert wurde. Denn ich habe in einigen Gruppen habe ich viel gelesen und bin auch da so hintergekommen, weil die Opfer von Narzissten werden ja quasi auch von Freunden und Familie abgezogen. Das passiert ja sehr raffiniert.
Abgezogen heißt, dass man aus ihnen etwas rausgesogen hat oder bekommen hat, genommen hat, was einem nicht gegeben ist. Was meinst du mit abziehen?
Als Beispiel, ich bin ja zu ihm gekommen und er hatte Freunde und da wurde ich dann mal alleine eingeladen. Ich wurde dann auch auf die Brachialtour darauf hingewiesen, pass auf, sei vorsichtig und so weiter und so fort. Ich habe auch nicht gehört. Und dann habe ich ihm das auch gesagt. Du, pass auf, die sind aber nicht gut, auf dich zu sprechen. Nein, und er hat das Ganze umgedreht. Das Ganze umgedreht. Mhm. Also, dass ich dann mehr oder weniger auf Distanz war. Das ist ein Beispiel. Das nächste Beispiel ist, dass man vielleicht auch gemeinsame Freunde hat oder kennenlernt. Das ist mir persönlich nicht passiert. Aber der Narzisst hat Angst, den Partner zu verlieren. Eine Verlustangst macht sich breit. Also versucht er nach allen Mitteln und Wegen, den anderen, den befreundeten Part, schlecht zu machen. Entweder die mit ihrem Urlaub oder die kommen da nicht mit klar und da nicht mit klar. Nee, das ist nicht meine Wellenlänge und da ziehen wir uns lieber zurück. Und du bist ja schon in dieser Abhängigkeit, obwohl du es ja noch gar nicht merkst, und lässt dich darauf ein und denkst, ja, im Grunde genommen hat er recht. Das ist dir ja noch nie so aufgefallen. Mhm. Und dann trennen sich die Wege der Freunde. Und der Narzisst hat gewonnen. Mhm. Und du hast das Gefühl, du bist von allen guten Geistern verlassen. Keiner will dich.
Er hat dich für sich.
Genau. Mhm. Na, und das ist ja das, was er möchte, weil er Angst hat zu verlieren. Mhm. Und das kommt ja aus seiner Kindheit. Ja. Er hat ja da auch nie den Spiegel gehabt, was man ihm gezeigt hat, dass er liebenswert ist, dass er nett ist. Er musste sich ja dann auch über Jahre ein eigenes Schema zurecht basteln. Das kann man ihm nicht zum Verhängnis machen. Mhm. Er leidet da schon sehr drunter, obwohl er es nicht wahrhaben will. Ja, und dann ist das halt so, dass man wirklich irgendwie irgendwo alleine steht und diese Emotion, diese emotionale Abhängigkeit, wenn man da nicht rauskommt, sieht es sehr schlecht aus.
Was würdest du so zum Abschluss jemanden, der noch in einer solchen Beziehung steht, als ersten Schritt?
Raus. Einfach solange raus. Es geht, solange ja. Er noch kann, raus. Trennung, wirklich über Kilometer.
Räumliche
Distanz. Räumliche Trennung.
Ja.
Hilfe suchen. Weil es gibt viele Sachen, da kann man nicht alleine mit umgehen. Da braucht man wirklich Unterstützung, weil man die Gefahr läuft, wieder zurückzugehen. Mhm. Ich habe es ja durch.
Fast wie ein Süchtiger.
Das ist ein Süchtiger, ja, weil er auf diese Emotion süchtig ist. Ne?
Ja, ja.
Zuckerbrot und Peitsche,
ja, ja.
Beste Beispiel.
Ja.
Und ja, was ich ja wirklich als Tipp geben kann, als letzten guten Rat, jeder, der in dieser narzisstischen Beziehung ist, egal ob Opfer oder Täter, hat ein weiches Herz, eine reine Seele. Und die darf niemals, niemals getreten werden. Mhm. Sie ist immer da und sie gibt dir Kraft und sie gibt dir dieses Machtgefühl. Fang an zu vertrauen, dir selbst und dem Universum. Und entscheide dich bewusst.
Ja.
Erkläre eine Absicht. Und dann kommt der Rest von alleine.
Genau. Am Anfang steht die Entscheidung.
Genau.
Von allem. Vielen, vielen Dank, Marion Götze.
Gerne.
Du bist weder verwandt noch verschwägert mit Mario.
Nein, leider nicht.
Vielen, vielen Dank für diesen sehr, sehr persönlichen Einblick in deine Geschichte. Und ja, ich wünsche, dass dein Buch gut ankommt und Menschen hilft, sich bewusst zu machen, was hier für ein Wechselspiel ist.
Ja.
Vielen, vielen Dank, Marion Götze.
Gerne.
Ja, dieses Täter-Opfer-Ding, das war gestern in dieser 3D-Welt. Aber wenn wir diese Vertikale mit hineinnehmen, dann erkennen wir, dass es die gleiche Welle ist, auf der wir da funken und dass wir alle wachsen wollen, erwachsen wollen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Neue Horizonte TV und sage für heute Tschüss.